Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Haus der Bundespressekonferenz, das ist eines der zentralen Foren des politischen Diskurses in Berlin, in dem wir uns hier befinden. Hier finden die großen Pressekonferenzen der Politiker statt, dort oben in dem Saal. Hier ist auch das Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, dort oben in der sechsten Etage. Und hier wollen wir das Duell, die Kanzlerdebatte, die wir hier eben mit vielen Gästen, mit Journalisten, mit politischen Beobachtern, mit Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks und Leserinnen und Lesern der Zeit, unseres Medienpartners, auf einer Großbildschirmleinwand verfolgt haben. Hier wollen wir nun bewerten, diskutieren, analysieren. Wir machen das zum dritten Mal in Partnerschaft mit dem Institut für Medienpolitik, mit Lutz Hachmeister, der auch heute hier bei uns zu Gast ist und diese Diskussionsrunde wieder initiiert hat. Die erste Frage in die Runde, ganz einfach: nach einem Duell stellt man erstmal fest, beide Duellanten scheinen noch zu leben, aber es muss einen Sieger, einen Verlierer geben. Wer hat gewonnen? Fragen wir einfach mal in die Runde. Lutz Hachmeister.
Das ist ein wenig so wie 2009, wo Steinmeier besser war als erwartet. Also Steinbrück dieses Mal war für mich besser als erwartet. Er hat sich manchmal wie üblich in Zahlendetails verloren und so eine Art SPD-soziologisch geredet. Aber im Prinzip war er zupackender, besser im Stoff, hat sich stärker für die Sache selbst interessiert, während Frau Merkel für mich enorm müde wirkte, warum auch immer gerade an diesem Abend. Vielleicht gibt es neue Umfrageergebnisse, die tatsächlich rot-rot-grün wahrscheinlich erscheinen lassen. Um das gleich anzufügen, da hat sie recht gehabt, die SPD wird rot-rot-grün machen, wenn es möglich ist,
fragen ohne Steinbrück. Fragen wir erst noch mal alle Teilnehmer in der Runde. Gibt es Gewinner, Verlierer? Wir haben das eben während dem Deutschlandfunk die Nachrichten liefen hier sehen können. Die ersten Fernsehumfragen, die wir von den Kollegen der ARD hier noch auf der Leinwand sehen konnten, haben gesehen. Die Zuschauer dort haben ein Patt am Ende gesehen. Herr Di Lorenzo.
Was schon ein großer Erfolg für Herrn Steinbrück ist, dass die Zuschauer insgesamt einen Patt sehen und die Unentschlossenen mehrheitlich Steinbrück überzeugender war. Man hat heute Abend eine Ahnung davon bekommen, warum Steinbrück mal als guter Kandidat für die SPD galt. Ich fand ihn überzeugender in der Sache als die Kanzlerin. Allerdings muss man auch sagen, die Kanzlerin wirkt wahrscheinlich auf die Zuschauer, auf den Mehrheit der Zuschauer sympathischer.
Herr Brender, hat Steinbrück schon deswegen gewonnen, weil er nicht verloren hat?
Nein, ich will im Gegensatz zu dieser Veranstaltung dort heute Abend, zu Beginn unserer Veranstaltung, Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ich fand eindeutig, Steinbrück hat gewonnen. Klar, ich habe zwischenzeitlich noch meine konservative Biergruppe meiner Familie angerufen. Und auch die hat eindeutig gesagt, Steinbrück war zupackender, er war argumentativer. Er sorgte auch für Witz in der gesamten Diskussion, für Auflockerung. Ich glaube, das war ein eindeutiger Punktsieg für den Kanzlerkandidaten der SPD.
Jasmin Siri, wie sehen Sie das?
Ich bin unentschlossen. Einerseits fand ich Frau Merkel telegener. Sie war auch weniger nervös. Andererseits hat sie im Hinblick darauf, wie sie auf die Fragen geantwortet hat, doch weniger Informationen und mehr sehr allgemeine Wertekommunikation betrieben. Und wenn man jetzt wahlforscherisch denkt, da ist es ja dann so, dass man Mobilisierung und Information eben als die Ziele von so einem Duell sieht, eben Mobilisierung der eigenen Leute und Information vor allem der Unentschlossenen. Und wenn er dann da gewonnen hat, dann muss man sagen, aus der Wahlforschungssicht ist das schon ein großes Ding. Ja.
Ich würde jetzt zunächst noch mal auch als Frage in die ganze Runde die Beobachtung stellen. Am Anfang ist von vielen gesagt worden, das wird ein langweiliges Duell. Der ganze Wahlkampf ist themenarm. Auch nach dem Duell vor der letzten Bundestagswahl hat sich viel Häme darüber ausgegossen. Claudia Roth, die Grünen-Politikerin, hat danach den schönen Satz geprägt, nach dem Duell Merkel gegen Steinmeier damals, das sei eine politische Luftgitarrenmeisterschaft gewesen. Wie viel Substanz gab es denn dieses Mal? Was ist Ihnen inhaltlich besonders aufgefallen? Fangen wir mal andersrum an, Jasmin Siri.
Mir ist aufgefallen, dass Außenpolitik eine geringere Rolle gespielt hat, als ich es mir erwartet hätte. Mir ist aufgefallen, dass Frau Merkel zur Gleichstellungspolitik sehr allgemein gesprochen hat, überhaupt, dass sie oft eben auf allgemeine Werte referiert hat, wie Sicherheit, gute Arbeit. Und Herr Steinbrück, wie es Lutz Hachmeister schon gesagt hat, viel mehr Informationen gegeben hat, dabei aber manchmal sehr in Zahlenkolonnen gekommen ist, wo es mir dann auch schwer gefallen ist, ihm zu folgen.
Mhm. Herr Brender. Na ja, gut, ich denke, auch Wahlkampf bedarf Zahlen. Nicht? Ohne Zahlen geht es auch im Wahlkampf nicht. Ich will mal vielleicht vom Stil des Ganzen das beurteilen. Ich glaube, es war das beste TV-Duell, das wir bislang gesehen haben, von 2002 über 2005 und 2009. Das ist auch dieses Duell nicht vergleichbar mit dem Duell 2009. Steinbrück ist kein aktuelles Mitglied der Bundesregierung. Er hat keine Ablösungsängste und hat eben auch keine Freundschaftsängste, wie damals Steinmeier das noch haben musste. Ich fand auch von Seiten der Moderatoren eine große Freiheit in einem solchen Rahmen. Sie haben bestimmte Regelverletzungen zugelassen, sowohl von der einen wie von der anderen Seite des beiden Diskutanten und haben selbst auch Regeln verletzt. Aber nicht, um das Ganze ad absurdum zu führen. Ich fand es aufklärend. Es ist nichts Neues gekommen an Argumenten. Aber im Abgleich und in der Auseinandersetzung um Argumente fand ich das nicht schlecht.
Herr Di Lorenzo, Sie haben in der jüngsten Ausgabe Ihrer Zeitung, der Zeit, ein, wenn man das so knapp sagen darf, ein flammendes Plädoyer für Peer Steinbrück geschrieben, der darauf gesetzt hat, dass dieses Duell jetzt nochmal das Momentum dieses Wahlkampfes dreht, nach den vielen Monaten des Stolperns, der Querelen, des unglücklichen Starts in diesen Wahlkampf, dass da doch nochmal ein Stimmungsumschwung kommen kann, der eine Aufholjagd für ihn dann einleitet, so wie das ja 2005 im Fernsehduell gewesen ist, als der damalige Kanzler Gerd Schröder auch aus einer ganz aussichtslosen Situation gestartet ist und dann nicht zuletzt dank des Duells nochmal ganz knapp an Angela Merkel damals herangekommen ist. Kann Steinbrück das jetzt auch gelingen?
Also ich will jetzt nicht die Kandidaten da nachahmen, aber ich habe kein flammendes Plädoyer für Herrn Steinbrück gehalten, schon gar nicht für seine Partei, sondern ich habe flammend dafür plädiert, Steinbrück fair zu behandeln. Das habe ich im ganzen Wahlkampf bislang nicht erlebt und ich finde das in jeder Hinsicht problematisch, sowohl für unseren Berufsstand als auch demokratietheoretisch, wenn sich so eine Wucht gegen einen Kandidaten niederschlägt. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie haben diese Behandlung auch schon in den ersten drei Fragen an Steinbrück ganz gut beobachten können. Die erste Frage war, warum schwappt Ihnen nicht eine Welle der Zustimmung entgegen? Sie sind im Rückstand. Also es geht schon los, das Interview mit einem Loser. Die zweite Frage war, sie tut Ihnen, Herr Steinbrück, leid, Herr Merkel. Also auch eine großartige Intonierung für ein Gespräch. Die dritte Frage war, ist es nicht schiere Verzweiflung, die Sie antreibt? Das, finde ich, ist die Tonlage bislang gewesen im gesamten Wahlkampf. Und ich sage nochmal, wir müssen da zu einem anderen Verfahren kommen, weil nicht wir müssen dem Wähler sagen, der eine ist gut, der andere ist schlecht. Es muss letztlich der Wähler entscheiden. Das ist, was ich demokratietheoretisch auch schwierig finde, wenn sich alle auf einmal auf jemanden einschießen. Sie haben die Frage gestellt, was ist haften geblieben? Ich fand Steinbrück schwach, als es da um die Pensionen ging. Da hat es mich auch gewundert, dass auf die Retourkutsche der Kanzlerin er nicht nochmal das Wort ergriffen hat, weil das weckt ganz gewiss große Ängste bei den Berufsgruppen, die die Kanzlerin dann auch direkt angesprochen hat. Ich fand die Kanzlerin ganz, ganz schwach im ganzen NSA-Komplex. Mhm. Da ist natürlich die Krux, dass das ein Thema ist, das die Deutschen offenbar nicht besonders empört und aufregt. Aber ich bin auch der Meinung des Kollegen Brender, es war ein vielleicht in Teilen etwas zu langes Duell, aber es war ein gutes Duell. Ich fand es schade, dass das eine oder andere nicht vertieft werden konnte. Wie immer, diese Klage ist praktisch systemimmanent. Und ich fand bis auf den Einstieg, den ich gerade beschrieben habe, auch die Moderatoren gut. Insbesondere fand ich, dass sich wieder mal bewahrheitet hat, Stefan Raab ist nicht der Untergang des Abendlandes.
Jetzt hat Giovanni Di Lorenzo ja ganz viele Stichworte geliefert. Eines, ein ganz wichtiges, ist die Rolle der Medien in diesem Wahlkampf, auch im Umgang mit Peer Steinbrück, in der Erzeugung von Stimmen. Darauf würde ich gern im Laufe dieser Diskussion noch intensiv zu sprechen kommen. Ich will aber zunächst noch an Lutz Hachmeister auch noch mal ganz generell die Frage geben, was fanden Sie inhaltlich besonders auffällig an dieser Diskussion, auch im Vergleich mit anderen Diskussionen? Wo war für Sie die stärkste Substanz dieser politischen Diskussion?
Nee, es war schon eine sehr konservative Diskussion, die auf die Sicherheit des Normalbürgers setzte. Also die politischen Journalisten haben sich komplett in die Rolle der Befragten auch begeben, also der Parteien. Das stimmt, dass Außenpolitik, die vielleicht immer wichtiger wird durch Globalisierungseffekte und auch durch das, was wir jetzt technologisch erleben, durch das Internet, absolut viel zu kurz kam. Also man hat immer noch das Gefühl, man wohnt hier in der Bundesrepublik der 1950er Jahre, wenn man diese Diskussion verfolgt hat. Das ist vielleicht dem Publikum geschildert, aber auch einer bestimmten Publikumsverachtung. Also man kann sagen, dass nach solch einer Diskussion, wenn sich die Piratenpartei nicht selbst zerlegt hätte, sie mühelos über 5% gekommen wäre. Weil jüngere Leute, die sich sowas anschauen, werden sagen, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ihr seid hier komplett versackt in der Lebenswelt der 60- bis 70-Jährigen, in Pensionen und Renten und Telemedizin, die ja anscheinend unglaublich wichtig werden wird demnächst, damit die armen Menschen auf den Dörfern, wenn die keinen Arzt mehr haben, über so Telegeräte behandelt werden können. Und das war der Tenor dieses Gespräches. Ich würde auch Nikolaus Brender da komplett widersprechen. Er muss das sagen, weil er war ja mal verantwortlich als ZDF-Chefredakteur. Natürlich ist das
genauso eine fiese Unterstellung, wie sie dann teilweise in gut geführten Duellen vorkommen.
Nehme ich an. Ja. Aber natürlich sind zwei Duelle à 60 Minuten einfach besser. Man schaltet da zwischendurch ab. Man kann das einfach als Nutzer, als Rezipient nicht so genau verfolgen, gerade wenn es ins Detail geht. Und da gebe ich Nikolaus Brender wiederum recht. Natürlich muss man manchmal ins Detail gehen, sonst kann man über Politik nicht diskutieren. Aber so 90 Minuten hintereinander mit vier Moderatoren, ich glaube, jeder hier im Saal ist irgendwann mal kurz weggenickt. Und im letzten Drittel wurde es dann wieder lebendig.
Jasmin Siri, ist das ja eben aufgefallen. Die ganze Welt schaut auf Syrien zurzeit. Wir wussten nicht, gestern noch nicht, ob wir heute diese Diskussion in der Situation erleben, wo Syrien angegriffen wird durch amerikanische, durch britische Truppen. Das kam ganz am Ende, etwa 10 Minuten vor Ende dieser Diskussion zur Sprache. Frau Siri, als an die Soziologin gefragt, war denn diese Runde mit dieser Gewichtung der Themen, so wie wir sie auch in anderen Duellen ja erlebt haben, tatsächlich so nahe an den Wählerinnen und Wählern, an den Zuschauern, an den Hörern, wie das eben anklang?
Naja, jedes Format stellt sich sein Publikum vor und stellt dann die Fragen oder gibt die Antworten, von denen es denkt, dass es funktioniert. Das ist im Wahlkampf sicher ganz besonders so. Und es wäre ja auch sehr naiv von den Wahlkämpfenden, wenn sie nicht gucken würden, was wollen die Leute denn hören und dann auch zumindest ansatzweise darauf eingingen. Mir ist aufgefallen, also zum Medienformat, das mediale Format prägt ja auch sehr, was wir dann als Rezipientinnen und Rezipienten erleben. Mir ist aufgefallen, dass es schwer ist, vier Moderatorinnen und Moderatoren zu folgen, weil die alle eine eigene Art und Weise einbringen und eine eigene Beziehung aufbauen müssen. Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass es auch den beiden Akteuren so schwer fiel, also Frau Merkel und Herr Steinbrück, gar nicht so einfach fiel, da immer zu switchen. Also das ist eine Beobachtung, die es vielleicht auch nicht leichter macht, dem Ganzen gut zu folgen.
Herr Brender, es ist ja in dem ganzen Wahlkampf auffällig, dass bestimmte Themen, die auch in der medialen Wahrnehmung die dominierenden Themen unserer Zeit sind, etwa Europa, in dem Wahlkampf an sich von den Parteien, auch in ihren Programmen, insbesondere was die Union angeht, fast komplett ausgeblendet wurden. In dieser Diskussion, fand ich, gab es dann doch eine ganz intensive, auch faktenreiche Diskussion über die Fragen, die sich in der Euro-Rettungskrise zurzeit stellen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also ich würde in einem Punkt, insofern nehme ich Ihre Frage auf und gebe aber gleich auch noch, denke ich, eine andere Meinung, als Herr Hachmeister sie geliefert hat, wieder. Die Fragen, die sich, Sie haben völlig recht, da ist vieles nicht diskutiert worden. Die gesamten Zukunftsfragen, Fragen der Demografie, alle die großen Fragen, die wir im Wahlkampf vermissen.
Asyl.
Aber gleichzeitig haben sich die Fragen im Grunde dem angenähert, was in der gesamten Publizistik diesen Wahlkampf begleitet. Insofern war es nicht nach außen getragen. Das stimmt. Im Übrigen gab es Punkte zur Euro-Krise in der Tat, die sowohl kontrovers, aber auch durchaus verständlich auf der einen Seite war. Und da, glaube ich, sollten wir nicht den Fehler machen und sagen, es muss sehr allgemein diskutiert werden und Daten bzw. Fakten und Zahlen widersprechen einem lebendigen Wahlkampf. Ich finde, das gehört dazu. Leute können lesen, Leute können denken und sie können nachrechnen. Und insofern hat dieses Duell in manchen Punkten durchaus seine Verdienste gehabt im Vergleich zu den anderen. Wir kommen ja noch mal zum Format. Da bin ich völlig Ihrer beiden Meinung. Das ist natürlich ein Unsinnsformat. Vier Moderatoren gegen zwei Protagonisten. Das ist in dieser Form, und da ist das Alleinstellungsmerkmal, das deutsche Alleinstellungsmerkmal wieder bestens gelungen.
Aber Sie waren ja als ZDF-Chefredakteur selbst mit daran beteiligt, dieses Format auszuhandeln.
Nein, es war, wir hatten, als ich 2002 war, ich Chefredakteur des ZDF, gab es zwei Duelle. Mit jeweils zwei Moderatoren. Das war auch kompliziert, weil die Vereinbarung der Einzelheiten, die ging bis in die Stellung der Kamera. Es durften keine beweglichen Bilder gesendet werden. Es wurde genau ausgemessen, die Höhe der Kamera im Vergleich zum Gesicht sowohl des Kandidaten als auch des Herausforderers. Es war bis in die letzte Sekunde alles bemessen.
Aber nach meinem Kenntnisstand ist es diesmal zu dieser Konstellation gekommen, weil die Kanzlerin nur ein Duell wollte.
So ist es, genau.
Ich glaube, am sinnvollsten wäre es nach wie vor, wenn wir zwei Duelle hätten, eins von den Öffentlich-Rechtlichen und eins vom Privaten. Dann hätte man deutlich auch einen anderen Ton in den beiden Duellen.
Weil er gefragt hat, ob ich mitgemacht habe. Natürlich, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir hätten natürlich sagen können, nein, wir machen nicht mit, das stimmt. Aber dann war die Frage, entweder keines oder eines. Ist ja hier in diesem Duell einiges passiert. Das Kanzleramt hat ganz klar gesagt, wir wollen das Duell 3 Wochen vor der Wahl haben. Es war üblich, 14 Tage vor der Wahl. Auch da die Frage, übrigens auch an die SPD, warum habt ihr mitgemacht? Aber auch an die beteiligten Sender. Sagt, okay, wir wollen lieber eines statt keines. Das käme ja der Kanzlerin entgegen. Im Übrigen, da höre ich auch gleich auf. Es gab am 19. September gibt es eine große sogenannte Berliner Runde, geplant mit allen Spitzenkandidaten. Auch diese Runde hat Frau Merkel verweigert, weil sie nicht mit den anderen Spitzenkandidaten an einem Tisch sitzen möchte und nicht diskutieren will. Was machen Sie, wenn das Kanzleramt Nein sagt?
Da stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Unabhängigkeit und Entscheidungsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich glaube nicht, dass ARD und ZDF abgeschafft würden, wenn sie sich da verweigert hätten oder eine dritte Instanz als Mediation. Karl Schmidt hat das ja die Prämie auf den Machtbesitz genannt, was Angela Merkel da ausspielt. Also sozusagen die.
Das sind ja nicht nur die öffentlichen, sondern auch die privaten sind
ja
dabei.
Ja,
nicht?
Ja, klar. Aber öffentlich-rechtliche Sender haben vielleicht noch ein anderes Grundethos und sagen, wir lassen uns da nicht irgendwie hin und her schieben. Und hier ist mal Schluss, so wie Willi Stoll ja einfach mal heute das Duell auf dem Deutschlandfunk überträgt, ohne Genehmigung, wie so ein Piratensender. Es geht also, man kann ja auch manchmal sagen.
Aber Herr Harris, sorry, die Frage ist doch an diesem Duell. Die Frage ist, wäre dieser Wahlkampf besser gelaufen, beziehungsweise wären die Informationen, die ein solches Duell gegeben hat, mit allem Drum und Dran, ist es besser, als es nicht zu haben? Das ist doch die Frage.
Haben Sie ihn eben in Freud'scher Fehlleistung Herr Harris genannt?
Lutz Hachmeister, der Direktor des Instituts für Medienpolitik, ist angesprochen gewesen. Ich würde jetzt noch gern eine Frage mal in den Raum stellen, auch weil angesprochen wurde, ist, dass wir als Deutschlandfunk ja auch unsere Auseinandersetzung damit hatten, die Radioübertragung sollte von den Fernsehveranstaltern nicht zugelassen werden. Wenn man nach Amerika schaut, da ist das ganz selbstverständlich. Natürlich hat da jeder Zugang dazu. Da in dem Land, in dem diese Form der Auseinandersetzung ja erfunden worden ist, wird die von einer unabhängigen Kommission organisiert, die dann selbstverständlich allen Medien auf allen Seiten, nicht nur auf der übertragenen Seite, sondern auch auf Seite der Fragesteller die Möglichkeit gibt, sich daran zu beteiligen. Ist das völlig undenkbar? Ist das praktisch unmöglich, das in Deutschland doch irgendwann mal auf andere Beine zu stellen?
Ich will nur eine Schwäche noch einmal dieses Formats anmerken, das ist der Schluss. Also diese selbstkarierenden.
Jetzt müssen wir zunächst noch mal die Frage beantworten, ob das völlig sinnlos ist, darüber nachzudenken, ob man das anders organisieren kann.
Es gibt ja nicht nur das TV-Duell, es gibt ja auch noch viele andere Formate, fast zu viele Formate zum Wahlkampf. Also das darf man ja nicht isoliert betrachten. Es gibt viele andere Möglichkeiten der Kandidaten, sich zu präsentieren. Hier bei euch zum Beispiel mit Deutschlandfunk, Phoenix, Deutsche Bank gab es eine Reihe, in der auch, glaube ich, Merkel und Steinbrück noch mal separat aufgetreten sind. Der Unterschied zu diesen amerikanischen Duellen ist natürlich kulturell bedingt. Da federt sozusagen Obama über die Bühne, da gibt es ein lebendiges Publikum, da wird viel stärker mit Pathos sich auf die Zukunft entworfen. Das ist Teil des amerikanischen Medien- und Politiksystems. Ob man das hier hinbekommt, weiß ich nicht. Es ist eben so ein bisschen verstaubt und versotten, wie es heute Abend wieder war. Also da freut man sich ja über jeden Witz wirklich. Also deswegen bin ich Peer Steinbrück auch dankbar oder manchmal auch Stefan Raab, der ja zum Schluss so ein bisschen zugelegt hat, nochmal einen Satz zu Stefan Raab, zeigt natürlich auch, dass man den politischen Journalismus ein bisschen so von seinem Piedestal runterholen muss. Wenn Stefan Raab das kann, dann könnten das auch viele hier in diesem Raum übrigens.
Und insgesamt war die Fragenrunde, glaube ich, kann man sagen, lockerer als die bei dem letzten Duell, wo das ja extrem statisch abgelaufen ist. Herr Di Lorenzo, Sie haben das auch gesagt, auch gerade mit Blick auf Stefan Raab, über den ja viel spekuliert worden ist.
Anne Will war gut. Also die schärfste Waffe, die Sie einsetzen können, ist, wenn Sie einem Ihrer Minister das volle Vertrauen aussprechen. Das war richtig gut.
Ja. Ist denn, Herr Brender, die Rechnung aufgegangen, von der Sie eben erzählt haben, berichtet haben, dass es die Spekulation Angela Merkels gewesen sein muss, sich einer solchen Auseinandersetzung nur ein einziges Mal zu stellen? Denn ab dann könnte sie nur verlieren.
Na, es ist ganz klar. Warum akzeptiert sie nicht mehr die 14-Tage-Frist? Weil für sie der Wahlkampf eine Form des Hochsicherheitstraktes ist und nicht ein Auditorium, in dem Auseinandersetzung von Ideen gehandelt werden. Das war der Grund. Das heißt, in 3 Wochen kann ich natürlich Patzer, Eindrücke, Stimmungen noch einigermaßen gut machen. In 14 Tagen wird es schon schwieriger. Sie hatte Angst vor einem Patzer und einem Verlust eines solchen Duells. Deswegen hat sie darauf bestanden, es 3 Wochen vorher zu machen. Ich glaube, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Ich persönlich, also das ist natürlich immer vom Empfängerhorizont. Ich glaube, dass es durchaus eine Form der Solidarisierung auch mit dem Kanzlerkandidaten gibt. Im Grunde auch, was Sie gesagt haben, weil der Start auch der Presse gegen ihn ein nicht besonders guter war. Das wird Ihnen möglicherweise helfen und wird nicht der Kanzlerin nützen.
Mhm. Frau Siri, Sie haben sich als Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit der Rolle, mit der Bedeutung, auch mit dem Wandel von Parteien beschäftigt, auch mit dem Wandel von politischer Kommunikation in der digitalen Mediengesellschaft. Es ist viel darüber berichtet worden in diesem Wahlkampf, dass die Parteien in ihren Profilierungen nicht mehr klar erkennbar werden, gerade auch durch den Wahlkampf, so wie Angela Merkel ihn führt, so wie sie ihn in der ganzen Legislaturperiode vorbereitet hat. Hat sich das in diesem Duell genauso widergespiegelt? War es ein nicht polarisiertes Duell?
Interessant war doch, also jetzt auch wieder, ne, wie man es eben selber wahrnimmt. Also ich habe es so wahrgenommen, dass Frau Merkel durchaus immer wieder sehr deutlich Konflikte entschärft hat. Also sie wurde angesprochen auf Herrn Seehofer und sagte, und dann werden wir uns zusammensetzen und uns schon irgendwie vertragen. Also das ist jetzt nicht der Wortlaut, aber ungefähr in die Richtung. Und wenn man denn soziologisch über Politik nachdenkt, da geht es da um Regierung und Opposition, dann geht es auch um den Konflikt, der dann auch demokratietheoretisch nicht unwichtig ist, den eben auch zu erleben und auszudiskutieren. Und das finde ich interessant. Und es ist interessant, das kann man aber erst leider in 30, 40 Jahren sich angucken, warum das in dieser Phase in Deutschland so stattfindet. Es ist interessant, dass wo ganz viel passiert, NSU-Morde, Prism, also es gibt ganz viele Antagonismen und gleichzeitig haben wir also eine Kanzlerin, die das entschärft und die lächelt und Herrn Steinbrück an sich ranzieht und sagt, wir hatten es schön. Aber das kann man eben leider erst retros, also ich kann darüber jetzt eigentlich noch nicht reden, aber ich habe das Gefühl, dass das was ist, was wir in 20 Jahren vielleicht uns anschauen werden an so Dokumenten wie dem Transkript von diesem TV-Duell.
Herr Di Lorenzo.
Na, ich fand, dass ein paar Dinge angesprochen worden sind heute Abend, die schon dann auch wahlentscheidend sind. Und möglicherweise auch erklären, warum die Werte für die SPD so katastrophal bislang sind. Sie sind ja katastrophal. Man hatte ja gedacht, das Ergebnis von 4 Jahren sei eine einmalige Ausrutscher. Das ist es ja offenbar leider nicht. Und das ist, dass die SPD sich ganz kapriziert hat auf die Vertretung jener, denen es im Land nicht so gut geht. Während das allgemein vorherrschende Gefühl eher ist, es geht uns besser. Wem auch immer dann das Verdienst zukommt. Und da war doch ganz klar angesprochen, der eine will die Steuern erhöhen, sie hat gesagt, deshalb wird es mit uns keine Steuererhöhungen geben. Im Übrigen wissen wir auch, sagte Frau Merkel, wer mehr Kompetenz darin hat, neue Arbeitsplätze zu schaffen, nämlich die Unternehmer selbst und nicht die Politiker. Das ist schon eine Richtung, die für dieses Land ziemlich entscheidend ist. Und dazu kommt noch in der Europapolitik, ich glaube, dass die Leute denken, die Frau Merkel, die schon hilft, aber dann bei den Prinzipien schon streng bleibt gegenüber diesen Halodri-Staaten da im Süden, da sind wir besser aufgehoben als bei einer SPD, die möglicherweise jedem das gibt, was im Namen des politischen Friedens verlangt wird.
Herr Brender, wie sehen Sie das? Hat diese Debatte, die wir jetzt hier erlebt haben, die Konturen in den Wahlkampf gebracht, die Alternativen nachzeichnen können, die wir nach der Beobachtung vieler Medien bisher vermisst haben?
Also einmal glaube ich, so diese großen Zukunftsthemen, die Herr Achmeister benannt hat, die natürlich eine andere Debatte entwickelt hätte, auch hier, hätten gerade die Kanzlerin zu ihrer nebulösen, sehr verallgemeinernden Position gebracht. Das hätte nicht viel genutzt. Deswegen war es schon richtig, die einzelnen Sachpunkte zu erläutern. Und warum eigentlich nicht? Nun muss man ziemlich sagen, das sagt übrigens ja auch der BDI, eines kann man den Grünen und der SPD nicht vorwerfen, dass sie nicht ehrlich sind. Sie wollen Steuererhöhung. Der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs war der Einzige, der die Frage der Beamtenpension auf die Tagesordnung gebracht hat. Und das während der Wahlen.
Trittin hat sogar gesagt, er will den Umbau der Gesellschaft.
Genau.
Also es sind wirklich
klare Ansagen. Ich meine, das klare ist Ansagen, ja. Und da muss ich sagen, wenn eine Demokratie oder wenn Parteien, jetzt unabhängig wer sie sind, in einem solch entscheidenden Moment diese Wahrheit aufbringen, dann muss ich sagen, Respekt. Ich gebe Ihnen in der Konsequenz, an der Wahlurne, Ihnen aber eher recht, ich glaube, es wird sich nicht auszahlen, wie übrigens auch es sich 2005 für Frau Merkel nicht ausgezahlt hat. Wenn Sie, ich habe hier dabei zwei Interviews, die sind zu demselben Zeitpunkt geführt worden, der FAZ. Im Juli 2005 und im Juli 2013. Die müssen Sie mal nachlesen. Dann wissen Sie, warum Frau Merkel heute so argumentiert, weil sie mit dem, was sie letztes Mal gesagt hat, wo sie gesagt hat, Deutschland steht vor dem Scheideweg. Wir müssen die Gesellschaft erneuern. Wir müssen ran an die Sicherheit. Nichts mehr, weil sie verloren hat. Ne?
Allerdings, es ist schon wahr, was Lutz Hachmeister ganz am Anfang angesprochen hat. Es wurde sozusagen nur innerhalb der Parameter unserer politischen Klasse diskutiert. Das große Thema und immer größer werdende Thema, dass die größte Partei heute die Partei der Nichtwähler ist, numerisch. Und ich fürchte, wir werden ein ganz schlechte Wahlbeteiligung haben am 22. September. An die ist auch heute Abend überhaupt nicht gedacht worden. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass schon in der Fragestellung durch die Moderatoren, aber auch sagen wir, als demokratischer Impuls der beiden Kontrahenten eine Ansprache da gewesen wäre. Sie überlegen vielleicht auch, dieses Jahr nicht zur Wahl zu gehen und warum es wichtig ist, an dieser Wahl teilzunehmen. Warum Politik etwas Spannendes ist. Auch daran ist der politische Diskurs dieser letzten Jahre ein bisschen schuld gewesen. Warum? Weil wir Politik nur noch erzählen als Kette von Skandalen, die meistens ausgelöst werden durch Nichtigkeiten. Das führt zu einem Prozess der Entpolitisierung. Ein bisschen, weil die wirklichen Probleme in den Hintergrund treten. Zum anderen, weil natürlich Skandale und Skandalisierung viel spannender ist als die harte Arbeit daran, wie zum Beispiel dieses Gesundheitsreform endlich etwas gründlicher reformiert werden
könnte. Aber natürlich noch mal die Rolle der Medien an. Ich würde gerne Jasmin Siri bitten, weil sie sich mit Parteien beschäftigt hat und mit dem Wandel von Parteien, welchen Anteil Parteien daran haben, die ja da auch nicht nur Akteure sind, sondern auch abbilden Wandlungsprozesse, die sich in einer Gesellschaft beobachten lassen, in der Milieus an Bindungskräften verlieren, in denen Sozialisationen nicht mehr so stattfinden, wie das in der alten Bundesrepublik mal stattgefunden hat.
Also es gibt Studien unter anderem von Franz Urban Papi zur Parteibindung und die ist sehr viel stabiler, als wir so denken. Also es ist nicht so, dass alles postmodern auseinander diffundiert. An der Wahlurne sind die Leute dann doch immer stabiler, als sie vorher sagen. Es gibt eine ganz lange, und darüber habe ich eben auch geschrieben, darüber habe ich promoviert, eine ganz lange Krisenerzählung der Politik in der Bundesrepublik Deutschland ab Gründung. Und ab Wahlrecht und ab der gescheiterten Revolution von 1848 gibt es sowohl in den Medien als auch in den Wissenschaften als auch in den Parteien selber diese Krisenerzählungen. Politik ist in der Krise und das muss nicht so sein. Das könnte auch anders sein. Und ich will da Herrn Di Lorenzo sehr recht geben. Ich finde es auch wichtig, dass man in der Berichterstattung, aber auch wissenschaftlich, aber auch innerhalb der Parteien sich darüber Gedanken macht, was es bedeutet, wenn man stets nur darüber redet, was alles doof ist. Und damit meine ich nicht, dass es keine Skandale mehr geben wird, weil die sind Medienlogik inhärent, auch Politik inhärent, aber dass man sich schon überlegt, ob man Sendungen macht dazu, wie dumm eigentlich die Menschen sind, die wählen gehen. Mhm.
Die Münchner Soziologin Jasmin Siri ist das in der Diskussion, die wir hier in Deutschlandfunk aus dem Atrium der Bundespressekonferenz übertragen. Ich will das erklären für die Zuhörer des Deutschlandfunks, die sich jetzt vielleicht erst später eingeschaltet haben. Mit uns sind der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nicolaus Brender, Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, und Lutz Hachmeister, der Direktor des Instituts für Medienpolitik. Und ich mache jetzt eine Zäsur an der Stelle, denn was wir hier tun, tun zurzeit viele in unseren Medien, nämlich dieses Kanzlerduell analysieren, es bewerten. Und aus unserem Hauptstadtstudio hier oben in der 6. Etage ist jetzt meine Kollegin Verena Herb zu uns gekommen, die in der halben Stunde, die jetzt vergangen ist seit dem Ende des Duells, beobachtet hat, was in anderen Medien eigentlich bewertet wird, was da gesagt wird, ob da klare Gewinner oder Verlierer ausgerufen werden. Verena Herb, wie sieht das denn aus?
Und genau das ist es. Also es werden keine klaren Gewinner, keine klare Gewinnerin ausgerufen. Alle sind sich mehr oder weniger einig, dass es ein klassisches Patt gegeben hat, ein Unentschieden. Und man ist sich auch einig, dass es in diesem TV-Duell keine Überraschungen gegeben habe. Also klar war, dass Per Steinbrück aggressiver auftreten würde. Das habe er im Vergleich zu Angela Merkel dann auch getan. Während Angela Merkel, wir haben es ja gesehen, eher bedächtig, eher im Erklärungsmodus, viel Redezeit in Anspruch genommen hatte, um sich zu erklären. Und dann gab es, wir hatten das eben gesehen, zur Halbzeit jetzt auch Ergebnisse, wie die Zuschauer das gesehen haben, die dann befragt wurden von der ARD, wer war überzeugender. Und auch da ist ein klares Unentschieden zu erkennen, wer die besseren Argumente zum Beispiel hatte. Da sind Merkel und Steinbrück recht nah beieinander. Auch was die Glaubwürdigkeit der beiden angeht, da sind sie ungefähr gleich. Interessant allerdings ist jetzt die Frage, wer wirkte sympathischer? Und da liegt, das war ungefähr nach 50 Minuten des Duells, zur Halbzeit also ungefähr Angela Merkel vor Per Steinbrück. Und sie wirkte auf mehr Zuschauer auch kompetenter als Per Steinbrück, aber überzeugender letzten Endes habe Per Steinbrück gewirkt. Also alles in allem hier ein klares Unentschieden. Interessant war es wohl zu beobachten, das haben mir die Kollegen oben gesagt, die Twitter, das Internet, die Social Networks beobachtet haben, was da los war während des Duells. Es war wohl ein wahnsinniger Traffic, die Tweets rauschten nur so durch. Und es hat sich eine Paralleldebatte im Netz abgespielt, wo übrigens auch viele politische Journalisten mitgetwittert haben und schon ihre Meinungen kundgetan haben, auch eifrig die Äußerungen der beiden Kontrahenten kommentiert haben. Es sei zum Beispiel, das ist herausgekommen, ein recht guter Schachzug von Steinbrück gewesen, dass er die Zuschauer während des gesamten Duells immer mal wieder angesprochen habe. Was auch interessant war, dass die Politiker, also nicht nur die Journalisten eifrig mitgetwittert haben, sondern auch die Politiker, Sigmar Gabriel zum Beispiel, Renate Künast, Peter Altmaier, Dorothee Bär von der CSU. Und das vielleicht als kleiner Hinweis zum Schluss. Angelehnt an diesen berühmten Satz von Per Steinbrück, hätte Fahrradkette, hat ein wichtiges Utensil der Kanzlerin auch einen eigenen Twitter-Account bekommen. Das ist nämlich die Kette von Angela Merkel, die Deutschlandkette, die Gemüter erregt hat und jetzt, wie gesagt, einen eigenen Account bekommen hat, Schlandkette, die zwischenzeitlich über 4000 Follower hat, wo ein Tweet besonders rausgestochen ist, ich hänge hier einfach so rum und ihr so. Also, wenngleich da auch direkt die Kritik hochkam, also dass die Deutschlandkette zumindest im Netz bislang mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte als die Antworten der beiden.
Verena Herb, vielen Dank für die Eindrücke aus unserem Hauptstadtstudio. Das, was Verena Herb uns jetzt erzählt hat, ist ja schon Teil dieser Bewertung und Interpretation, die jetzt einsetzt. Politiker, die sich sofort noch während der Debatte äußern über alle Kanäle, die ihnen da zur Verfügung stehen, über Twitter. Das ist noch anders als vor 4 Jahren gewesen, hat eine andere
Dimension. Wir werden da gleich sicherlich mit Jasmin Siri, die sich gerade mit dem Phänomen wissenschaftlich beschäftigt hat, nochmal drauf zu sprechen kommen. Lutz Hachmeister, diese Bewertung, dieses Ausrufen der Sieger, Minuten nach der Sendung, das verschiebt sich dann aber nochmal. Und Sie wissen aus der langjährigen Beobachtung solcher Duelle, welche Wellen wir da jetzt in den nächsten Tagen wieder erleben werden.
Man nennt das ja die Deutungshoheit über das Duell, also jede Fraktion, jede Parteiung versucht, ihren Kandidaten natürlich zum Sieger auszurufen. Das wird dann so ein bisschen relativiert durch diese Umfragen, die ich übrigens auch nicht so ernst nehmen würde. Also ich glaube, wir lagen hier mit unserem Urteil, wir lagen 2005 schon mal ziemlich richtig in dieser Runde, die so ähnlich zusammengesetzt war, dass wir da das Momentum für Schröder erkannt haben, dass dann auch tatsächlich, das gab es schon vorher, er hat es multipliziert durch das Duell und hat ihm dann nochmal sehr geholfen, nah an Merkel ranzukommen. So ganz so wird es bei Steinbrück nicht laufen, aber er ist relativ klar da besser rausgekommen als die etwas müde wirkende Kanzlerin. Ich wollte noch was zu dem vorherigen Punkt sagen. Ich glaube, dass, wenn man sich mal Willy Brandt vorstellt bei einer solchen Diskussion, das hätte es nicht gegeben. Ich stelle das nur in den Raum. Also Willy Brandt hätte sich nicht in diese Einzelheiten reinzwingen lassen. Und das führt vielleicht zurück zu dem, was wir eben diskutiert haben, dass wir hier niemanden, also ich will diesen merkwürdigen Begriff Vision vermeiden, aber niemanden, der so eine Art Zukunftsperspektive emotional vermittelt. Also wie nehme ich eine Bevölkerung, zumindest die Interessierte, mit, um eine Perspektive für dieses Land in Europa, in der Welt zu entwickeln, die auch etwas zu Herzen geht und die auch bestimmte Leitbegriffe hat. Das meinte ich damit, dass es sich hier so in halbe Prozentpunkte von Rentenversicherung wie mal am Ende der Weimarer Republik versandet, obwohl wir in einer anderen politischen Situation sind zum Glück. Und das ist auch dem Format geschuldet. Es gibt diesen Format, den Leuten, die daran teilnehmen, auch den Politikern, es gibt ihnen nicht mehr die Chance zu sagen, wir kommen da aus diesem kleinen Klein, aus diesen kleinen Karos raus.
Aber das ist ja eine Beobachtung, die sich nicht nur auf dieses Duell bezieht. Herr Breda, das scheint ja generell ein Phänomen unserer Zeit zu sein, dass Politiker mit großen visionären Entwürfen nicht besonders erfolgreich sind. Erfolgreich sind die Parteien, die auch ihre Wandlungsprozesse sehr offen durchleben, wie die Union, die innerhalb einer Legislaturperiode von der Atomkraftpartei zur Anti-Atomkraftpartei wird. Die Grünen haben ihre Wandlungsprozesse sehr offen durchlebt und durchlitten in der Gesellschaft und stehen sehr erfolgreich da. Das ist ein Phänomen unserer Zeit, was Lutz Hachmeister gerade beschrieben hat.
Also ich glaube auch, dass es mit dem Format nicht allzu viel zu tun hat, weil alle anderen Formate, die ich bisher gesehen habe, übrigens auch in den letzten Wahlkämpfen, dies auch nicht leisten. Diese Kombination zwischen von Vision und durchaus angereichert bzw. begründet mit Fakten gibt es nicht. Das hängt sicherlich auch an den Journalisten, aber es hängt eben auch an den Politikern, mit denen die Journalisten es zu tun haben. Ich will vielleicht noch mal auf was die Kollegin eben sagte. Dies ist etwas völlig Neues im Vergleich zu den anderen Duellen. Wir hatten, ich weiß noch, das war 2005, glaube ich, hat die CDU sich strikt geweigert, dass wir direkt nach dem Duell Ergebnisse veröffentlichen. Weil sie sagen, es ist nicht seriös, ein Package zu machen bis Mitte des Duells, sondern es muss bis zum Ende geguckt werden und dann eine halbe Stunde, so eine Sperrzeit von 30 bis 45 Minuten. Nun, dieses Oktroi kann sich keine Partei mehr leisten, weil im Netz, in Twitter und überall eine eigene Diskussion entsteht. Und das finde ich im Grunde das Tolle an der Sache. Dieses Duell hat angeregt und Millionen oder Tausende, Abertausende diskutieren die Argumente.
Ja. Kann man, Herr Di Lorenzo, kann man das begrüßen einerseits sagen, also toll, so viele Menschen twittern da in der Welt und gleichzeitig darüber klagen, dass es keine politischen Visionen, keine großen Entwürfe mehr gibt, die passen in die 140 Zeichen von Twitter nun mal einfach überhaupt nicht rein?
Nein, ich finde, man kann darüber eben nicht klagen. Da bin ich anderer Meinung als Lutz Hachmeister, weil ich Sie einfach mal frage, außerhalb von Sekten, wo sind denn heute die großen Visionäre? Etwa bei uns Journalisten? Sehe ich auch nicht. Das liegt auch daran, dass die. Es liegt aber auch daran, dass diese Probleme, die wir heute anpacken, so enorm kompliziert sind, dass keiner von uns da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und wer das vorgibt, da würde ich sagen, höchstes Misstrauen ist angebracht. Zusätzlich kommt noch dazu, jeder Politiker, der sich heute in die Schlacht stürzt, egal welcher Partei, hat nicht nur meinen höchsten Respekt, sondern auch mein höchstes Mitgefühl. Weil es ist ein furchtbarer Job geworden, wo du für ein Leben, das enorm anstrengend ist, das nicht übermäßig gut bezahlt wird, für jede Kleinigkeit eine Tracht Prügel beziehst, wie in keinem anderen Beruf das nur denkbar wäre. Insofern muss man schon leider ein besonderes Rüstzeug mitbringen, um in diesen Beruf zu gehen. Ich kenne kann das nur wiederholen. In meiner Generation habe ich wahnsinnig tolle politische Talente kennengelernt. An der Uni, an der Schule, auch als wir mal eine große Lichterkette organisiert haben gegen Rechtsextremismus und Ausländerhass. Von denen ist keiner in die Politik gegangen. Und man muss sagen, ich kann mich da nicht ausnehmen. Auch ich hätte vor diesem Job nicht nur den größten Respekt, sondern ja, zum Teil
jetzt
auch...
Jetzt würde ich Sie gern als Chefredakteur fragen, gehen die denn in den Journalismus, Beobachtung von mir, in den Journalismus, gehen die politisch engagierten Menschen auch nicht mehr so, jedenfalls nicht mehr so, wie sie das früher mal gegangen sind? Oder auch im Journalismus sehen wir die Veränderungen, Sie erleben das in Hamburg hautnah. Da bestellt der Spiegel sich seinen neuen stellvertretenden Chefredakteur, oder jetzt ist er Mitglied der Chefredaktion hier von der Bild-Zeitung. Die Frankfurter Rundschau, die früher zuverlässig polarisiert hat, gehört inzwischen der FAZ. Also diese Veränderungen reichen weit in die Medien hinein.
Ich finde, und hier schließen sich vier Sender zusammen von privat und öffentlich-rechtlich, um ein Duell zu übertragen. Das ist ein Zentrismus.
Also auch wenn das jetzt nicht sonderlich populär ist, aber wir ja nicht im Duell sind und nicht auf Wähler Rücksicht nehmen müssen, ich finde die permanente Selbstdemontage, die wir von Parteien und Politikern betreiben, falsch. Und noch schlimmer finde ich die Selbstdemontage, die wir betreiben in Richtung Print. Ich glaube, dass wir immer noch unter Einschluss des Hörfunks und des Fernsehens mit die besten Medien haben auf der ganzen Welt. Und das, was wir im Moment gerade veranstalten, ist meines Erachtens der größte Akt der Selbstdemontage, den es seit Gründung der Industriegesellschaft gegeben hat. Ein Novum. Sehr traurig.
Jasmin Siri hat sich eben schon mehrfach zu Wort gemeldet, als das Stichwort Twitter fiel, auch als Verena Herb hier aus dem Hauptstadtstudio runtergekommen ist, erzählt hat, was sich im Netz tut. Ich vermute, das ist, weil Sie sich als Soziologin auch mit dem Phänomen Twitter in der politischen Kommunikation in einer größeren Studie beschäftigt haben. Wie verändert das eigentlich politische Kommunikation? Ist das einfach nur Beschleunigung, Verknappung? Verändert sich da substanziell etwas?
Naja, jedes Medium funktioniert anders. Ein Interview mit einer Journalistin ist was anderes als so eine Runde hier. Twitter funktioniert auch nochmal anders. Ich halte jetzt kein Co-Referat über Twitter. Was interessant ist, ist, dass dort journalistische Menschen und Politikschaffende zusammenkommen und sich gegenseitig auch inspirieren. Man nennt das dann Multimedieneffekte, glaube ich, in der Kommunikationswissenschaft. Und ich glaube, dass das nicht uninteressant ist, weil dann eben auch Menschen, die vielleicht nicht der politischen Klasse angehören, Themen setzen können. Also denken wir nur an den Aufschrei, also an die Thematisierung von Alltagssexismus. Das ist möglich gewesen auch durch so ein Medium. Ich glaube nicht, dass sich jetzt die Hauptstadtpolitik massiv dadurch verändert. Ich glaube, dass so ein Wahlkampf oder Politik überhaupt aus ganz vielen unterschiedlichen kleinen Kontexten besteht, die dann irgendwie zusammenspielen. Es ist dann hochkomplex, sich das anzugucken. Aber also nicht alles verändert sich, aber durchaus ist es eine andere Form der Kommunikation. Ich habe vorhin auch getwittert und mir angeguckt, was die Leute so schreiben und eben beispielsweise...
Was ist Ihnen dabei aufgefallen?
Naja, beispielsweise auch eben die Schlandkette und die Verballhornung der Kette, die dann nämlich gar nicht so deutsch, sondern eher belgische Flaggenmerkmale aufwies und da gab es dann Empörung. Nein, aber es halt zeigt ja, dass das ist ja nicht unpolitisch. Also das Karikieren oder die Ironie ist ja nicht unpolitisch und das zeigt, dass dann durchaus im Sinne von dem, was Lutz Hachmeister schon gesagt hat, so ein Bedarf an Politik doch auch da ist. Ich habe gesehen, dass irgendwie ganz viele Fachschaftsmenschen, ich habe natürlich ganz viele Soziologiestudierende, die folgen, eben online sind und die haben dann irgendwie Antifa-Bildchen als Zeichen und die gucken aber auch TV-Duell und nehmen teil an diesem großen Event. Und ich glaube, dass es deshalb auch wichtig ist, dass man eben sagt, nicht nur, das ist der furchtbare Job, wie Sie es ja, die Lorenzo, gerade gesagt haben, Politik ist ein ganz furchtbarer Job und es ist ja alles ganz schlimm, sondern man muss vielleicht auch sehen, dass es durchaus auch anders sein kann oder daran arbeiten, dass es anders ist.
Mir ist noch aufgefallen, etwas, was in früheren Zeiten undenkbar gewesen wäre. Man hat gemerkt, wie sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Herausforderer stellenweise wegen der Fragen gekocht haben. Ja? Aber die haben sich unglaublich beherrscht. Stellen Sie sich mal vor, so ein Duell zu Zeiten von Helmut Kohl oder von Helmut Schmidt, was da die Moderatorin zu hören bekommen hätte. Ich muss sagen, mir gefällt diese Version besser. Es zeugt auch von einem gewissen gegenseitigen Respekt.
Herr Brender, wie sehen Sie das? Lassen Sie uns über politischen Journalismus sprechen. Giovanni Di Lorenzo hat eben von einer ungeheuren Selbstdemontage gesprochen. Aber es ist ohne Frage so, dass dem klassischen politischen Journalismus auch ein Stück seiner Deutungshoheit, die er mal gerne für sich in Anspruch genommen hat, genommen wird durch soziale Medien, durch andere Formen von Partizipation und dass sich der klassische politische Journalismus gleichzeitig schwer tut, seine Formate zu finden. Wenn man sieht, das Erfolgreichste, die erfolgreichste Innovation des politischen Journalismus ist in Ihrem ehemaligen Sender die Erfindung der Heute-Show gewesen, die sich sozusagen in gleichmäßiger Ironisierung über den ganzen politischen Betrieb hermacht. Aber man kann gut darüber streiten, ob das politischer Journalismus ist.
Naja, der Heute-Show-Moderator hat ja auch Hans-Joachim Friedrichspreis bekommen für guten Journalismus. Ich finde, gute Satire, politische Satire muss einen Background haben, sich mit dem beschäftigt, sonst ist es einfach schlechter Journalismus. Es gibt unterschiedliche Herangehensweise. Ich finde, der Journalismus sowohl im Print als im Fernsehen haben jetzt ganz andere Chancen, die wir vor 5 oder 10 Jahren nicht hatten. Dort mussten wir jeder Aktualität hinterherrennen. Jetzt können wir neue Formate finden oder wir müssen sie suchen und teilweise sehen Sie sie auch im Fernsehen, finden Sie sie auch, um auch wirklich den Fundus auf den Grund zu gehen. Vielleicht mal nochmal hier bei diesem Format zu bleiben. Ein solches Format hätte es in der Tat nicht gegeben vor vielen Jahren. Kiesinger gesagt, es ziemt sich nicht eines Bundeskanzlers, auf dem Stühlchen zu sitzen und zu warten, bis ihm das Wort erteilt wird. Aber in der damaligen Zeit mit Willy Brandt, mit Strauß, mit Kohl gab es stundenlange Debatten. Da wurde wirklich gefochten und gefetzt und diskutiert. Und geraucht und getrunken. Das war politische Auseinandersetzung. Und da muss ich Ihnen sagen, das wäre mir auch lieber als ein solches Format. Nur die Politik muss sich darauf einlassen. Wenn die Bundeskanzlerin sich weigert, an einer Diskussion der Spitzenkandidaten teilzunehmen, dann hängt das genau damit zusammen, dass sie sich nicht auf das Niveau geben. Sie will nicht befragt werden, welche Koalitionsmöglichkeiten es ab dem 22. September gibt. Ein solches Format wäre mir viel lieber. Und wenn man dort eine Institution schaffen würde, ich weiß nicht, Bundespressekonferenz und Ähnliches, sozusagen alle Parteien zu solchen Formaten zu verpflichten oder auch dieses Format hier, das Duell, zu verändern, bin ich voll der Meinung. Wie ich übrigens auch der Meinung bin, dass nicht nur der Deutschlandfunk dazu übertragen hat, sondern dass alle Radiosender, wenn sie wollen, mitgehen sollen.
Ich glaube, da ist ja heute ein bisschen eine Tür geöffnet worden. Also wenn die einmal, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr rückholbar. Das wird wahrscheinlich auch so kommen. Was der politische Journalismus leisten könnte in solchen Debatten. Ich will das nochmal an einem Beispiel klar machen. Mir ist das so aufgefallen bei der NSA-Thematisierung. Man hat so das Gefühl, es geht da um so Datenüberwachung und Geheimdienst. In Wirklichkeit geht es um Geopolitik, es geht um Weltpolitik. Das ist die letzte große Waffe der USA, das Internet. Die großen Internetfirmen sitzen in den USA. Da wird auch Obama keinerlei Restriktionen anlegen. Die dürfen machen, was sie wollen. Die sollen im Prinzip den American Dream, wie es früher Hollywood gemacht hat, nochmal in die Welt tragen. Und da wird Militär, Geheimdienst, Industrie zusammengeschlossen. Und darauf hat Europa im Moment gar keine Antwort. Das heißt, das wurde Frau Merkel auch nicht gefragt. Man hat so das Gefühl, sie ist sozusagen mit ihrer Neuland-Erzählung alleine gelassen worden. Da stimme ich dir recht, Giovanni, da war sie auch am schwächsten. Man hat das Gefühl, sie schwimmt da total, hat keine Leute, die sie beraten. Es fehlt auch wirklich so ein Ministerium oder so ein Komplex, wo das mal gebündelt wird. Und ich glaube, da muss man stärker nachhaken, wenn man wirklich über diesen Tag, in dem wir uns heute befinden, hinausdenken will.
Letzte Frage. Am Ende dieser Diskussion, in wenigen Minuten, kommen die nächsten Nachrichten im Deutschlandfunk. Herr Di Lorenzo, kriegt dieser Wahlkampf jetzt nochmal eine ganz neue Wendung? Oder ist das, was wir hier gesehen haben, das, was viele Wählerinnen und Wähler erwarten, der Einstieg in die Große Koalition?
Also ich kann hier nur wiedergeben, was die Meinungsforschungsinstitute sagen, nämlich dass noch nie es so viele Leute gegeben hat, die bis zur letzten Minute mit sich ringen, was sie wählen sollen und vor allem leider auch, ob sie überhaupt zur Wahl gehen werden. Deswegen werden die Parteien ganz besonders in den letzten 72 Stunden versuchen zu mobilisieren. Das ist ein Novum in diesem Wahlkampf.
Herr Brender. Ja, ich gebe ihm völlig recht. Ich glaube das auch. Ich fürchte nur, Herr Lorenzo, dass auch mit solchen Sendungen, auch mit anderen, an die wirklichen Nichtwähler wir nicht rankommen. Das hat etwas, und deswegen auch konkrete Diskussionen, etwas mit
Wirtschafts- und Sozialpolitik zu tun und den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen hier in Deutschland.
Frau Siri, bewegt diese Diskussion, die wir erlebt haben hier im Fernsehen, die Wähler? Erreicht sie die Nichtwähler? Und wer wird möglicherweise jetzt durch das erreicht, was sich auch über neue politische Kommunikationswege im Internet noch tun wird?
Oh, das waren viele Fragen und ich muss mich kurz fassen. Ich glaube durchaus, dass die soziale Schere, dass der Abstand zwischen Arm und Reich größer wird. Das zeigen die Armutsstudien. Davon haben wir heute jetzt wenig gehört, aber das ist der Fall. Und ich glaube auch, dass die Nichtwähler eine wichtige Gruppe sind. Und dann kann man ja so Dinge überlegen, wie eine, nicht, dass ich da jetzt eine besondere Verfechterin bin, aber wie beispielsweise eine Wahlpflicht. Also das sind so Konzepte, die da in der Wissenschaft diskutiert werden. Ich höre schon Gemurmel, aber das ist dann, was die Gegner sagen. Nein, aber es ist durchaus was, worüber man nachdenken kann, ob man sowas beispielsweise einführt.
Nein, Nichtwähler muss man überzeugen. Und damit meine ich nicht die Angehörigen der Elite, die sich ins Fernsehen setzen und ihre ganze Verachtung für den Betrieb zum Ausdruck bringen. Das finde ich skandalös.
Konkretes Ergebnis der Debatte ist für mich, dass Rot-Rot-Grün gemacht wird, wenn es rechnerisch möglich ist. Dem hat auch Steinbrück übrigens nicht widersprochen, wenn man genau hingehört hat auf die Frage, das wird dann nicht mit Ihnen gemacht, sondern mit Sigmar Gabriel. Und so wird es auch kommen. Also wenn es rechnerisch möglich ist, mit einer Mehrheit von 3 bis 4 Stimmen, wird es Rot-Rot-Grün geben. Die SPD hat keine andere Chance.
Ich halte dagegen.
Okay,
dann eine Kiste Brunello di Montalcino unter 5 Euro. Ganz so,
für alle. Für alle, die es nicht sehen konnten, Handschlag zwischen Giovanni Di Lorenzo und Lutz Hachmeister vom Institut für Medienpolitik, unseren beiden Partnern, mit denen wir diese Diskussion, diese Veranstaltung hier in der Bundespressekonferenz heute Abend auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank Ihnen dafür. Vielen Dank Jasmin Siri, Nicolas Bender, vielen Dank. Danke für Ihr Interesse hier im Saal, für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit. Das Gleiche gilt unseren Hörerinnen und Hörern im Deutschlandfunk. Da geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann mit der Sendung Das war der Tag, auch mit weiteren Berichten zum Duell. Vielen Dank und auf Wiedersehen.